was du über Gott wissen solltest. Und wenn man so mit den Leuten ins Gespräch kommt, wenn man mit ihnen redet, man kann ja über alles reden heute, nur sogar auch über Gott, nur nicht über Jesus Christus, aber Gott, das geht immer noch so. Nee, dann wenn wir dann mit ihnen so über Gott irgendwie ins Gespräch kommen und dann sagen, was wir mit Gott erfahren haben, dann sagen die meisten, ja, so ist das aber doch nicht zu sehen. Das ist doch ganz anders. Also so eng. Ja, so diesen lieben Gott, von dem man mal gehört hat. Ja, aber da meint man eigentlich einen Gott mehr so wie einen alten Teddybär, den man mal hatte, mit dem man gespielt hat. Ja, oder so eine liebe alte Puppe, die man nicht loslassen wollte. Aber diese Persönlichkeit, diese persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott, die ist total unbekannt. Ich habe den Eindruck, unser Glaube funktioniert nicht mehr. Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, ja, ist ganz interessant. Ich war an einer Tankstelle und habe getankt. Und normalerweise, das ist ja kaum eine Zapfsäule, die das schafft, wenn man so 50 Euro drin hat und 1 Cent. Ne? So auf 50 kommt man nicht genau. Ne? Dann meistens, also bei Pfennigzeiten war es ja so, durfte man das behalten, den letzten Pfennig. Ne? Und einmal hatte ich 49,99. Noch ein Tropfen mehr und dann wäre der Tank übergelaufen. Und dann war ich dran zu sagen, dürfen Sie behalten? Nein, den Pfennig müssen Sie behalten, das ist ein Glückspfennig. Also auweia, ein Glück, das auf solchen Füßen steht, das ist aber ganz schön wackelig. Und dann habe ich von meinem Glück erzählt, das ich habe, seit ich Jesus kenne. Und dann fing der sofort an, über die Kirche zu reden. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe kein Wort über die Kirche gesagt. Ja, aber der Papst sei, Entschuldigung, ich habe kein Wort über den Papst gesagt. Sondern ich habe über meinen Glauben an Jesus geredet. Ja? Und sofort war da irgendwie etwas über Religion. Und deswegen habe ich diese beiden Bücher auch mal uns vorgestellt, weil es da um Religion geht. 64% der Bundesbürger bekennen sich noch zum Christentum. Das heißt, sie gehören einer Institution an, einer Kirche an, einer christlichen Gemeinschaft. Aber nur noch ganz wenige glauben wirklich an Gott. Nur noch ganz wenige haben noch eine Ahnung davon, wer Gott überhaupt ist. Ja, an bestimmten Eckdaten im Leben, da fängt man dann plötzlich an, wieder nachzudenken. Ja, vielleicht am Sterbebett eines Menschen, eines lieben Menschen. Ich habe das erlebt, mein Schwiegervater war vor 5 Wochen im Krankenhaus. Ich wollte ihn besuchen und bin selber krank geworden. Ich hatte einen schlimmen Infekt, ich konnte nicht. Als es mir dann besser ging und ich dann endlich hin wollte, habe ich erstmal meine Winterreifen runtergemacht, weil ich ja dann am nächsten Tag schon wieder fortfahren sollte, das heißt am übernächsten. Und da ist mir ein blödes Ding passiert. Ich habe ja mal Autoschlosser gelernt, ja, und mit dem Drehmomentschlüssel habe ich mir einen Radbolzen abgedreht. Darf man gar nicht erzählen, ne? Sagt es nie weiter. Ne? Mit dem Drehmomentschlüssel. Alle anderen haben geknackt, nur der eine Bolzen nicht. Warum auch immer, ich wusste es nicht. Ich wollte zur Werkstatt, die haben gesagt, kommen Sie morgen um 1, wir haben jetzt einfach das Haus voll. Ja, ich wollte aber doch zu meinem Schwiegervater. Gut, ich bin dann in die Werkstatt am nächsten Tag, habe den Bolzen wechseln lassen, war 20 Minuten Arbeit und fuhr dann ins Krankenhaus, ins Murgtal, nach Vorbach, kam dann eben etwas später dorthin. Meine Schwiegermutter war schon da, aber die wollte wieder zum Geburtstag ihrer Schwester und da war die froh, dass ich kam, dann konnte sie gehen, sodass der Opa dann nicht alleine war. Wir saßen dann, er lag im Bett, ich saß bei ihm am Bett und beobachtete, wie sein Bettnachbar stirbt. Ein alter Mann, 83 Jahre alt, hab das beobachtet, wie er so seinen letzten Atemzug tut. Sein Sohn, seine Tochter und wohl die Enkeltochter, die waren am Bett bei ihm. War eine erschütternde Sache. Hat er den Arzt geholt, wir mussten dann raus und dann hat der Sohn und seine Schwester und ich nehme an, dass es seine Schwester war und die Nichte, die haben sich dann so in eine Ecke gestellt und die Frau von diesem Sohn, die war in einer anderen Ecke. Und die war total verzweifelt. Die war am Heulen, war kaum zu beruhigen, sie kam dann zu mir. Das Interessante war, ich kannte die sogar vom Sehen her. Ich wusste nur nicht genau einzuordnen. Ich nahm sie dann in den Arm und da kam ihr Mann dazu. Den habe ich dann gleich auch noch mit in den Arm genommen und habe ich gefragt, ob ich für sie beten darf. Habe ich dann auch gemacht. Stellte sich dann raus, beide gläubig. Aber Gott hatte mich genau zur richtigen Zeit an den richtigen Platz geführt. Sein persönlicher Gott. Da wusste ich, warum der Radbolzen abgerissen war. Ja, da war mir die Sache schon ganz klar. Viele wissen überhaupt nichts mehr von Gott. Gar nichts mehr. Mein Schwiegervater sagte mir nachher, sie hat heute Morgen, die Frau, also die Schwiegertochter, hat heute Morgen dem Opa noch einmal das Evangelium gesagt. Und er hat gesagt, und ich bekehre mich nicht. Er wollte keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Und er ist wohl unerlöst in die Ewigkeit gegangen. Und das lässt einen einfach so kalt, wenn man Jesus kennt und weiß, dass der Herr Jesus für jeden von uns das Heil schon geschaffen hat, dass jeder errettet werden kann. Schaut, der Glaube für die meisten Menschen in Deutschland existiert nicht mehr. Das ist eine schlimme Angelegenheit. Wenn es einem schlecht geht, wenn Katastrophen kommen, wenn Nöte da sind, dann mit einmal wird Gott aus der Schublade geholt, dann ist es eine andere Sache. Aber es ist auch ein anderes Thema, über das wir dann noch am letzten Abend reden werden. Warum lässt Gott das zu? Diese Frage ist ja auch gestellt in diesen Tagen. Ich möchte uns einige Verse lesen aus dem Propheten Hosea. Und da heißt es in Kapitel 6, Vers 1, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat uns zerrissen und wird uns wieder heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben, am 3. Tag uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird zu uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Wenn man sich diesen Text so anschaut, den Zusammenhang liest, dann merkt man, das Volk Israel, zu dem diese Worte auch geredet sind oder die diese Worte auch gesagt haben, die haben sich von Gott losgelöst. Sie haben mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Man hat sich den Götzen der Nationen zugewandt, den Berggöttern und den Fruchtbarkeitsgötzen, die da waren. Ja, man hat die Völker rundherum gesehen in ihren Religionen, hat gedacht, Mensch, da ist doch etwas, was Begreifliches, etwas Sinnliches, was man anfassen kann. Und dann hat man diesen Götzen nachgeeifert. Den lebendigen Gott, den sie kennen sollten, den haben sie verlassen. Und jetzt waren plötzlich feindliche Heerscharen da, die Assyrer, sie kamen und es wurde eng. Und dann haben sie angefangen zu schreien und haben gesagt, beten wir zu Gott, beten wir zu Gott. Und dann wird er uns hören und in 2 bis 3 Tagen ist alles wieder okay. Dann geht es uns wieder gut und dann hat die Sache wieder, da hat sich die Sache erledigt und dann kann wieder jeder tun und lassen, was er möchte. Aber es funktioniert nicht. Es hat damals nicht funktioniert. Wisst ihr, die Menschen damals, sie haben gemeint, Gott funktioniert so wie ein Automat. Ja, man schmeißt oben ein Gebet hinein und dann zieht man an der Schublade unten die Erhörung heraus. Und wenn es nicht so funktioniert, dann sagt man, Gott taugt nichts. Ja, Gott ist nichts, mit Gott kann man nichts anfangen. Man hat damals vielleicht gedacht, es müsste so sein wie bei den Götzen der Nationen. Ja, wisst ihr, wir in Deutschland sind nicht sehr weit weg davon, auch so zu denken. Wir haben Gott verniedlicht, wir haben einen liebenswerten alten Mann aus ihm gemacht, so einen Opa, der da mit einem wallenden weißen Bart irgendwo auf einer Wolke sitzt und vielleicht Harfe spielt oder so, ne, der so genau nicht nimmt, der schon mal durch die Finger guckt und im schlimmsten Fall schon mal vielleicht sagt, na, 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 und dann hat sich die Sache. So stellt man sich das manches Mal vor. Und da haben wir ein großes Problem. Früher, da hat man mehr an Gott geglaubt, ohne Frage. Aber wir sind heute in einer Zeit, wo das Wissen Macht ist. Ja, man ist so wissenschaftlich geprägt, man möchte ja nicht mehr glauben, sondern möchte wissen. Das ist unser Problem, das wir haben. Ja, und wir versuchen jetzt Gott zu analysieren und staunen darüber, dass es nicht funktioniert, dass es nicht klappt. Das haut so nicht hin. Ja, man hat Gott irgendwo in ein Korsett hineingepresst, in eine Religion oder in eine Religionsform und das klappt nicht. Nein, wir reden in diesen Tagen hier nicht über Religion. sondern wir reden über Person. Gott ist persönlich und er ist persönlich erfahrbar und erkennbar. Das ist das Großartige dabei. Aber schauen wir uns noch mal kurz an, was Religionen sagen. Wenn man sie anschaut, dann merkt man, irgendwo sind sie alle irgendwo ein Stück weit ähnlich. Da ist irgendwo etwas, was sie verbindet. Da haben zum Beispiel alle Religionen irgendwelche Zeremonien. In jeder Religionsform gibt es Gebete. In vielen Religionen gibt es Opfer. Ja, eigentlich in allen. Und in allen Religionen gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Erlösung. In allen Religionen. Und da muss man sich schon fragen, warum? Woher kommt das eigentlich? Ja? Wenn wir die Religionen anschauen, dann stellen wir fest, jede Religion verurteilt den Menschen in seiner Sünde. Jede Religion sagt dem Menschen, du bist ein Sünder, du bist schuldig vor deinem Gott. Aber nicht eine einzige Religion zeigt den Weg heraus, aus der Sünde, aus der Schuld. Ja? Und wenn man sich fragt, woher kommen denn eigentlich die Religionen, ja, warum sind die da? Wenn man genau schaut, merkt man, die hat es immer schon gegeben. Schon bei den ersten Menschen war sie vorhanden. Religion unterscheidet den Menschen vom Tier. Wir haben bei uns im Garten so einen kleinen Teich, ja, der war früher viermal so groß wie heute, aber reicht ja auch so. Ne? Und wir hatten drei Kater und einer davon war ein gewaltiger Fischer. Wir hatten da Goldfische und ein paar Karpfen da drin. Und wenn er die wenigstens gefressen hätte. Ja, aber der hat die nur rausgeholt und dann hat er sie liegen lassen. Und so haben wir so manchen Fisch dann auf dem Rasen dann gefunden. Dann hat mein Schwiegervater einen Zaun drumherum gebaut. Ich habe gesagt, da lachen die Katzen doch drüber. Ja, ja, war so ein Maschendrahtzaun, so 1,50 Meter hoch etwa. Ne? Und eines Tages beobachtete ich unseren Benji, wie er im Zaun am Teich auf Lauerstellung ist. Ich hatte mir aber Silvester einige Böller besorgt. War ja gemein, ne? Ja. Ich habe das Fenster aufgemacht, hat gar nicht reagiert. Habe das Ding angezündet und raus direkt neben ihn ins Gras. Er guckte noch so und dann hat er nicht mehr geguckt. Es tat einen Knall und dann ist er erst dreimal gegen den Zaun gerannt, bis er drüber war. Und dann war er weg. Er hat ein Vierteljahr den Teich nicht angeschaut. Dann später, wenn der wieder zum Teich ging und er hörte oben nur vom Fenster den Griff, war er weg. Da hat meine Frau gesagt, guck, da hat er schlechtes Gewissen. Da habe ich gesagt, nein, hat er nicht. Der hat Angst vor den Böllern. Der hat kein Gewissen. Das war sein Instinkt. Nee? Er ist so, war 18 Jahre alt, jetzt muss man einschläfern lassen. Alle drei Kater sind jetzt weg, jetzt haben wir nur noch Hasen zu Hause, aber die tun den Fischen nichts. Ja, also die Religiosität unterscheidet den Menschen vom Tier. Schaut, und jeder Mensch auf dieser Erde weiß um Gott. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht um Gott weiß. Keinen einzigen. Es ist also nicht so, dass der Mensch die Religion gemacht hat. Ja, sondern der Mensch ist ein spirituelles Wesen, das steckt einfach in ihm drin. Ja, er weiß es nicht zu erklären, da ist diese tiefe Sehnsucht in ihm, diese Sehnsucht nach Gott. Ich habe das vor ein paar Jahren erlebt in Steinfurt, also da in Münsterland. Und Sonntagmorgens, ich hörte draußen Gelächter und Geschrei und ich habe mir gedacht, das geht dich nichts an, lass die Leute lachen. Ja. Aber irgendwann dann schrie dann einer, Mann, ey, da geht ja total die Party ab. Oh, dann dachte ich, jetzt haben sie die Getränke im Zelt entdeckt. Da geht sich doch was an. Da bin ich raus, habe mir schnell eine Hose über den Schlafanzug gezogen und dann standen einige Skinheads hinterm Zelt und waren gerade dabei, sie wollten es gerne abbauen. Nee? Und waren in ihrer vollen Kampfuniform, Springerstiefel, Kampfhose, entsprechende Frisur. Ja, und so. Und der eine ging sofort auf mich los. Ich so, boah, wollte mich umschmeißen, aber so schnell schmeißt mich nichts um. Ne? Und es gibt keinen Gott und ich hasse Gott, habe ich gesagt. Interessant, wenn es keinen gibt, warum hast du ihn dann? Ja? irgendwann kam dann, na gut, die waren ziemlich auf Konfrontation, das mache ich dann auch, ich konfrontiere auch dann gerne, ja. Und der eine sagte dann, ihr seid ja wieder hierher gekommen, um bei 16.000 Menschen in unserer Stadt Gehirnwäsche zu treiben. Da habe ich gesagt, da bist du ja nicht gefährdet. Nee? Hat er nicht verstanden. Hab's ihm dann erklärt. Und dann merkte er, ich habe keine Angst. Ich hatte schon, aber ich habe es nicht anmerken lassen. Ja, und dann gib mir mal eine Antwort und immer wieder so. Und ich, jedes Mal, wenn ich was sagen wollte, fing er wieder an loszuschreien. War noch ein Mädchen dabei, die hat ihm dann erstmal eine geknallt. Warum schlägst du mich? Du sollst den Mann mal ausreden lassen. Naja, in der Zwischenzeit hat der Diakon am anderen Ende vom Zelt das auch mitbekommen, dass da was los ist. Dann kam der noch dazu, dann merkten, ja, die sind zu zweit. Da war schon mal besser. Und ich sagte diesem Burschen, wie heißt denn du eigentlich? Manuel, warum? Oh, ich sagte, das freut mich aber. Wieso, was heißt denn das? Was heißt, heißt Gott mit uns? Macht er dann. Ich lass mich umtaufen, sag ich, du bist ein komischer Kauz. Willst von keinem Gott was wissen, aber jetzt willst du eine religiöse Handlung über dich ergehen lassen, um einen anderen Namen zu kriegen. Ja, es gibt keinen Gott, aber sie wollen mit Odin und Thor an der Festtafel sitzen. Also doch spirituelle Wesen. Und an der Stelle konnte ich sie dann packen. Das Ergebnis war, nach über anderthalb Stunden tollem Gespräch, haben die Kassetten mitgenommen von den Vorträgen. Also war das eine gute Sache. Nee? Ja, da sagte der eine zu mir, ich verstehe das nicht. Da draußen ist der große Ozean und da leben wir und du lebst in so einem kleinen Tümpel und du meinst alles zu haben. Aber ich sage, ja. So, weißt du, in diesem Ozean da draußen, da war ich auch, da komme ich her. Da habe ich auch gelebt. Und das, was du da noch suchst, das habe ich in diesem kleinen Tümpel, wie du das nennst, gefunden. Ich habe Jesus gefunden. Da waren die fertig. Da waren die fertig. Und sie mussten zugeben, auch sie sind spirituelle Wesen. Sie wollen mit Odin und Thor in Walhall sein. Ja? Ja, was gibt es denn alle für Dinge, ne? Man muss einfach das sehen. Ja, Religion. Religion, das kommt ja aus diesem lateinischen Wort religare, Rückbesinnung oder Rückerinnerung, könnte man dazu sagen. Man besinnt sich zurück, da war doch mal irgendetwas. Ich hatte doch mal Gemeinschaft mit diesem ewigen Gott. Ich bin doch aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen. Das weiß der Mensch doch. Ob er es gelernt hat oder ob er es nicht gelernt hat. Wisst ihr, da spielt es keine Rolle, ob das jetzt ein Inuit ist, so ein Eskimo. Ja, ihr wisst ja, was Eskimo heißt, nicht? Deswegen sagt man das eigentlich, es heißt Rohfleischfresser. Ja, es ist wirklich so. Also die Inuits, oder ob das ein Eingeborener, ein Irian Chaya ist, oder ein Westeuropäer, das spielt keine Rolle. Jeder Mensch weiß um Gott. Und jeder braucht Gott. Und jeder sollte zu Gott umkehren. Und deswegen sind wir ja mit dem Zelt unterwegs, um den Menschen wieder von Gott etwas zu sagen. Ja, aber Religion und biblischer Glaube sind zwei grundverschiedene Dinge. Total unterschiedliche Dinge. Religion sagt uns zum Beispiel, streng dich an. Ja, das heißt also, bring Leistung. Tu etwas. Bemühe dich. Und dann, wenn Gott dir gnädig ist, dann wird es vielleicht klappen. Zeig Gott doch, dass du gerne möchtest. Ich möchte nochmal einfach, ganz vereinfacht, ja, es gibt da sicher mehr zu sagen, aber aus drei Religionen einfach mal grundlegende Dinge uns vielleicht nur eine These aufzeigen. Ja, da sagt die jüdische Religion zum Beispiel, halte die Gebote und du wirst leben. Also ganz vereinfacht gesagt, halte die Gebote und du wirst leben. Können wir ja gar nicht. Haben wir unsere Schwierigkeiten. Fängt schon beim ersten Gebot an. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nee? Da haben wir doch schon unsere Schwierigkeiten. Das, womit wir uns am meisten beschäftigen, was uns das Wichtigste ist, ist uns doch schon zum Abgott geworden. Da haben wir schon Probleme. Der Islam, er sagt uns, auch ganz vereinfacht gesagt, erfülle die fünf Pflichten. Ja, halte deine Gebetszeiten, pilgere einmal im Jahr nach Mekka und so weiter. Ne? Diese verschiedenen Dinge, die sie tun müssen. Und der Buddhist, ihm sagt man, geh den achtfachen Pfad. Und dann, vielleicht, wirst du mal das ewige Nirvana erreichen, sei es das ewige Nichts. Wirst du aufgelöst und bist dann im Nichts verschwunden, dann ist nichts mehr von dir da. Das ist das, was dahinter steckt. Schaut, keine einzige Religion, keine einzige, gibt Frieden, gibt Heil mit dem lebendigen Gott. Nicht eine einzige. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir solche Veranstaltungen machen, um die Leute mal wieder darauf aufmerksam zu machen, es gibt einen heiligen und lebendigen Gott. Ja? Nur wenn man mit den Leuten spricht und die Frage stellt, wer ist Gott, kriegt man unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, er ist dieser alte Mann. Die anderen sagen, no, das ist der Aufpasser, der uns überhaupt nichts gönnt, der immer schon mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht, mit dem moralischen Zeigefinger und sofort loswettert, wenn ich mal was tue, was ihm nicht passt oder so. So stellt man sich das vor. Ja? Andere sagen, er ist der Wunschautomat, der eben leider nicht immer funktioniert. Nee? Oder ein guter Geist. Oder vielleicht ein Denkschema, könnte auch sein. So denken auch manche, so ein nebulöses Etwas. Ja, andere sagen, warum soll ich in dieses blöde Zelt da gehen oder in die Kirche? Ich gehe am Sonntag in den Wald, ich gehe in die Natur, da kann ich Gott auch erleben, da kann ich Gott kennenlernen. Ist Gott die Natur? Ich bin davon überzeugt, nein. Er hat sie geschaffen. Aber er ist mehr. Da ist ein Kind einmal gefragt worden, wo wohnt der liebe Gott? Und dieses Kind wusste die Antwort. Sie hat gesagt, Gott wohnt im Himmel und in meinem Herzen. Und das ist, denke ich, die beste Antwort, die man geben kann. Gott ist in meinem Herzen. Ja? Und die Bibel sagt uns, der Herr Jesus sagt es, werdet wie die Kinder. Wieder in dieser Kindeseinfalt. Glaubt, vertraut dem lebendigen Gott. Viele meinen, Gott wohnt in der Kirche. Und da besucht man ihn dann gelegentlich. Ne? Vielleicht einmal in der Woche, ja, oder einmal im Jahr, ne, zweimal im Jahr. Ne? Also wer Ostern und Weihnachten jedes Jahr in die Kirche geht, kann sagen, ich bin ein regelmäßiger Kirchengänger. Ne? Das ist so. Ich habe das vor Jahren erlebt in Ostfriesland. Ich habe da mal gefragt, wie ist denn mit der Kirche hier so am Ort? Ist die gut besucht? Na, haben die gesagt, unter dem Jahr so 15, 20 Leute. Ja, sag ich, dann Weihnachten. Da muss der Pfarrer 3 Gottesdienste machen, weil die Kirche zu klein ist, alle Leute aufzunehmen. Ich hatte keine Ahnung, dass der Pfarrer in der ersten Reihe saß, da, als ich gesagt habe, wenn ich euer Pfarrer wäre, dann würde ich am Heiligen Abend die Kirchentüre zunageln. Da käme ja keiner rein. Wenn die nur kommen, sentimentale Gefühle abzuladen, dann sollen sie zu Hause bleiben. Ja, aber so ist das bei vielen. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch sehr gut an meine Jugendzeit, an meine Arbeitskollegen damals, ich habe bei der Eisenbahn Autoschlosser gelernt, als meine Kollegen das spitz gekriegt haben, der Frühstück ist fromm geworden, dann haben sie gesagt, Frühstück, wenn du am Sonntag wieder in die Kirche gehst, da betet der Vater unser für mich mit. So sagt dem lieben Gott einen schönen Gruß von uns, ne? So nach dem Motto, dann passt das schon. Nein, das klappt nicht. Gott ist mehr. Ja? Er ist auch nicht das Universum, wie viele meinen. Er ist mehr. Die Bibel sagt über ihn in Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ich finde eine großartige Aussage Gottes. Könnte man eine ganze Woche drüber reden, über diesen Vers. Ja, die Bibel macht uns deutlich, dass Gott zu uns redet. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Das macht uns die Bibel im Hebräerbrief deutlich. Ja, und dabei hätte er Grund genug zu schweigen, zu sagen, hört mal, ihr wollt mit mir nichts zu tun haben, ich drehe euch den Rücken zu, ich will auch mit euch nichts mehr zu tun haben. Grund genug hätte er dazu. Aber Gott redet. Er redet in Gnade, er redet in Barmherzigkeit. Manchmal redet er auch einmal mit Härte. Durch ein Unglück, durch eine Katastrophe, durch sonst was. Kann passieren. Aber hier finden wir in diesem Text einige Aussagen, die wir ganz kurz mal noch beleuchten wollen. Das sind 3 Titel, die Gott hier sich selber gibt. Da wird ja einmal der Hohe genannt. Der Hohe. Schaut, und genau als solcher wird die Geburt des Herrn Jesus der Maria angekündigt durch den Engel. Ja, der Engel, er kommt und sagt es der Maria, und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn des Höchsten. Höchste Majestät. Es gibt nichts Höheres als Gott. Aber Israel wollte ihn nicht, sondern sie ehrten lieber die Götzen der Nationen. Und man hat Jesus verworfen und schlussendlich durch die Hand der Römer ans Kreuz geheftet und umgebracht. Und doch ist er der Hohe. Ja? Und diese Höhe sehen wir darin, dass die Bibel uns einmal sagt, dass der Himmel sein Thron ist und die Erde der Schemel seiner Füße. Welch eine gewaltige Größe Gottes wird uns hier deutlich gemacht. Autorität, der Thron und die Erde als Schemel seiner Füße. Wie wollen wir kleinen Menschen da versuchen, diesen unendlich großen Gott auch nur annähernd zu begreifen? Wer von uns möchte das versuchen? Jeder Erklärungsversuch wäre zu wenig. Ja, es wird ihm einfach nichts gerecht. Wir schaffen es ja noch nicht einmal, die Schöpfung zu begreifen. Oder? Manches haben wir erforscht, manches kann man begreifen, aber kein Mensch kann uns sagen, warum die Photosynthese funktioniert. Ja, wir wissen, dass sie funktioniert, aber wir wissen nicht, warum. Kann keiner erklären. Aber hätten wir die nicht, hätten wir keinen Sauerstoff zum Atmen. Was für ein großer Gott. Er hat das alles gemacht. Schaut, da hört jeder menschliche Verstand auf. An seiner Person hört das einfach alles auf. Die Bibel sagt, er ist der Hohe. Ein zweites, der Erhabene. Ja, das heißt, er ist höher als alles, hoch erhoben über jeden. Und es gibt niemanden, der höher und größer ist im Universum als er. Der Hohe und Erhabene. Wenn man heute so die moderne, volkstümliche Musik sich mal anhört, wie viel Pseudoreligiosität da drin mitschwimmt, nicht? Die kleine Tür zum Paradies findet nicht jeder. Oder ich habe immer schon an Engel geglaubt. Das sind so kleine, süße Babys mit dicken Bauch, ne, und Flügel auf dem Buckel. So stellt man sich Engel vor. Nein, Engel sind ein ganz anderes. Da kommen wir diese Tage noch drauf. Aber die Bibel sagt uns, die Engel, sie beten Gott an. Die Engel beten Gott an. Sie verherrlichen ihn. Und was tut er? Er erniedrigt sie. Seine Erhabenheit wird am größten in seiner Erniedrigung, indem er Mensch wird, indem er auf diese Erde kommt. In Jesus Christus wird Gott Mensch. Er erniedrigt sich in einer Art und Weise, die Bibel sagt, er nahm Knechtsgestalt an. Knechtsgestalt. Er ist nicht gekommen, um zu herrschen. Sondern Jesus sagt das in Matthäus 20, Vers 28, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war seine Mission. Und er beugt sich zu den Niedrigsten der Menschen hinab, um die Menschen hochzuheben, sie auf seine Ebene zu bringen, ihnen die Gotteskindschaft anzubieten, das Heil anzubieten, dieses Heil, das Jesus Christus für uns in seinem Tod am Kreuz errungen hat. Das schenkt er jedem, der zu Jesus kommt. Und er ist Mitte, immer Mitte. Er ist Zentrum. Schon im ersten Satz der Bibel ist Gott in der Mitte. Der erste Satz der Bibel hat 7 Worte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang schuf Gott in der Mitte Himmel und Erde. Ja, da ist er in der Mitte. Der Herr Jesus war in der Mitte am Kreuz. Links und rechts von ihm Schwerverbrecher, Mörder, die hingerichtet wurden. Er wurde unter die Übeltäter gerechnet. So lesen wir es schon über 700 Jahre vorher im Propheten Jesaja. Und dort betet er noch für seine Feinde: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist für mich unvorstellbar groß. Ja, er ist also der Hohe und der Erhabene. Und drittens ist er der Ewige. Ja, Ewigkeit ist ja im Gegensatz zur Zeit. Ne? Also ich könnte sagen, ich bin schon ewig nicht mehr hier im Ruhrgebiet gewesen. Ja, ewig. Dabei waren wir erst im Januar oder Februar zur Zeitvorbereitung. Ja, so redet man, aber ewig, das ist unendlich. Das ist unendlich. Die Zeit Gottes heißt Ewigkeit, das heißt, bei ihm gibt es keinen Anfang und es gibt kein Ende. Ja, auch etwas, was wir nicht begreifen können. Aber es sagt uns die Bibel, er ist auch ewig derselbe. Er verändert sich nicht. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Auch das können wir nicht begreifen. Bei uns ändert sich alles. Wenn man einen lange nicht gesehen hat, sagt man, Mensch, bist du alt geworden. Ich bin immer froh, dass mein Gegenüber genauso alt geworden ist in der Zwischenzeit. Ja, aber so ist das. Bei Gott ist das nicht so. Bei ihm gibt es noch nicht einmal den Schatten eines Wechsels. Ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Ja, überall die Plakate, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja, da wissen wir schon, was da auf uns zukommt. Schatten, die da vorausgeworfen werden auf das große Ereignis im Juni und Juli. Ja. Schaut, dieser ewige, dieser hohe, erhabene, er sehnt sich danach, in uns Menschen zu wohnen. Und da sagt uns der Herr Jesus in Johannes 1, so viele ihn aufnahmen, ihn in ihr Herz aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und zwar denen, die an seinen Namen glauben. Merkst du, es geht nicht ohne Jesus, denen, die an seinen Namen glauben. Darum geht's. Ich kann mir vorstellen, wenn es Deutschland schaffen würde, wenigstens ins Endspiel zu kommen. Es gibt ja Leute, die glauben sogar, dass sie es gewinnen. Ja, aber warten wir mal ab, schauen wir mal, wie weit sie es schaffen. Aber stellen wir mal vor, was wird das für einen Empfang geben? Also damals, als ich von England kam, 66, erinnere mich noch dran, war damals ein 16-jähriger Bursche, ja, und hatte schon auf meinen Regenschirm draufgeschrieben, World Cup Germany 1964. Ne? Ja. Und dann haben sie das 3-2 verloren gegen die Engländer mit diesem 4-2 mit diesem komischen dritten Tor. Ich habe dann ganz groß noch dann hingeschrieben, Pech. Ja, bin dann mit aufs Dorf gelaufen, einzige Verrückte, aber immerhin, ne, das war schon was damals. Ja. Aber was sind die empfangen worden in Frankfurt? Mein lieber Mann, Uwe, hat man damals gebrüllt, ne? Uwe Seeler. Da war das Herz der deutschen Mannschaft damals. Also so große Persönlichkeiten, denen bereitet man Empfänge. Aber was macht man mit Gott? Gott. Den lege ich mir mal auf die Seite, wenn ich ihn brauche, hole ich mir dann wieder. Und dann muss er aber auch funktionieren. Schaut, und er möchte in unserem Herzen wohnen. In unserem Herzen. Und das sagt die Bibel von unserem Herzen, es ist arglistig. Arglistig ist das Herz mehr als alles und verderbt ist es. Wer mag es kennen? Wer? Gott kennt's. Er möchte dein Herz in seine Wohnung umgestalten. Und das geschieht einzig und allein durch Jesus. Ja, wir sehen seinen Namen. In der Bibel haben wir eine ganze Menge Namen Gottes. Ja, jeder Name Gottes zeigt uns einen Wesenszug des lebendigen Gottes, ja, und hier wird er genannt, der Heilige, und er ist es auch, ja, für viele ist er nur der liebe Gott, aber er ist der Heilige, ja, und selbst die größten Feinde des Herrn Jesus, sie mussten passen, als er ihnen sagte, wer unter euch kann mir auch nur eine Sünde zeigen, sie mussten schweigen, da war nichts, abgesondert von der Sünde, vom Bösen, unschuldig, und unbefleckt. Und da sagt uns die Bibel, er will unser hoher Priester sein. Heilig und unschuldig und unbefleckt. Und abgesondert von der Sünde und höher als die Himmel geworden. Heilig. Schafft kein Mensch, auch nur annähernd, in irgendeiner Weise so zu sein. Dann spricht die Bibel von seinem Wohnort hier in Jesaja 57. Da heißt es, ich wohne in der Höhe. Ja, in einem unzugänglichen Licht, sagt uns die Bibel, wo niemand wohnen kann, über allem Sichtbaren und Unsichtbaren. Da haben wir überhaupt keine Vorstellung davon. Ja, und als Jesus geboren wurde, da sangen die himmlischen Heerscharen, Ehre sei Gott in der Höhe. als er zurückkehrte in den Himmel, da lesen wir es im 24. Psalm, Vers 7, erhebt euch ewige Pforten, das einziehe der König der Ehren. Singen wir an Weihnachten, mach hoch die Tür, die Tor mach weit. Es geht auf das hin zurück. Schaut uns, von dieser Höhe schaut er herab zu uns Menschenkindern. Ja, er schaut nicht auf uns herab, um uns irgendwie zu demütigen, zu erniedrigen. Nein, er liebt uns. Er möchte uns nämlich retten. Er hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums, herabgeschaut vom Himmel auf die Erde und er kennt uns durch und durch und trotzdem liebt er uns. Trotzdem. Das ist mir unbegreiflich. Also Gott wohnt in der Höhe und ein zweites im Heiligtum. Im Heiligtum. So ein kleines Abbild davon kannte das Volk Israel. Ja? Damals bei ihrer Wüstenwanderung von Ägypten herauskommend, mussten sie Gott ein Heiligtum bauen, die sogenannte Stiftshütte, ja, oder Tabernakel oder wie immer man es auch nennen mag in den unterschiedlichen Sprachen. Ja. Die Stiftshütte, sie wurde nach einem genauen Abbild gebaut, das im Himmel ist. Und da gab es einen Vorhof, das ist hier auf dem Bild zu sehen, das ist der Vorhof. Hier ist die eigentliche Stiftshütte und die war eingeteilt in zwei Abteilungen. Ja? In diesem Zelt der Zusammenkunft, da war das Heiligtum und dann durch einen schweren Vorhang getrennt das Allerheiligste dahinter. Und da hinein durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester, nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Und da musste er vorher Reinigungen über sich ergehen lassen. Er musste ein Tier schlachten, es musste also Blut fließen, dass er dort hineingehen durfte. Er musste also für sich selbst opfern. Und von Jesus lesen wir, dass er in das himmlische Heiligtum hineingegangen ist, nicht mit Blut von irgendwelchen Opfertieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und da steht in der Bibel, im Hebräerbrief Kapitel 7, er vertritt uns. Dort steht er für uns ein. Dort steht er für uns ein. Ja, er ist mit seinem eigenen Blut dort hineingegangen. Merkst du etwas? Von dieser unendlich großen Liebe Gottes zu uns. Von dieser Heiligkeit Gottes, die den Tod seines Sohnes forderte, als reines und unschuldiges Opfer für uns. Du sagst vielleicht, ich habe Gott nicht darum gebeten. Aber es ist die einzige Möglichkeit zur Errettung. Die einzige Möglichkeit, wieder zum Frieden mit Gott zu kommen. Gott ist im Heiligtum. Und er ist bei denen, die zerschlagenen Herzens sind. Das macht die Bibel uns sehr, sehr deutlich. Ja? Wohnen, wenn du irgendwo wohnst, das heißt, du bist dauernd an einem Ort, da bist du zu Hause. Das ist meine Wohnung. Ja? Und zu Hause sein, da schließt so ein herzliches Zusammensein ein, ein herzliches Sich-Genießen schließt das mit ein. Schaut, und in Jesus neigt sich der Erhabene zu den Niedrigen herab, zu dir und zu mir. Zu uns Menschen. Aber wir werden ihn nur begreifen, annähernd begreifen, wenn wir erkennen, ich bin ein Sünder. Ich brauche das Heil in Jesus Christus, weil Gott heilig ist und ich durch meine Sünde von ihm getrennt bin. Wenn ich erkenne, ich bin es eigentlich gar nicht wert. Ich bin es nicht wert. Schaut, im Grunde sind wir ja alle vor Gott schuldig, ja, und können in seiner Gegenwart nicht bestehen. Das einzige Instrument, das einzige Mittel, Gott kennenzulernen, das ist der Glaube. Ja, der Glaube. Das Glauben, das heißt nicht nichts wissen, sondern heißt sich ihm anvertrauen. Ihm zu vertrauen. Ihm das Leben anzuvertrauen. Und da steht im 51. Psalm, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ja, in dem Augenblick, wo du erkannt hast, jawohl, ich bin ein Sünder. Ich brauche das Heil in Jesus. Ich brauche Jesus Christus, um gerettet zu sein. Ja, sonst bin ich für immer verloren. In dem Moment, wo du das erkennst und den Herrn Jesus bittest, in dein Leben zu kommen, in dein Herz zu kommen. In dem Augenblick wird der Herr in dein Leben einkehren. Wird er in dein Herz kommen. Wird dir neues Leben schenken. Wird dich vollkommen neu machen. Du sagst, und was bringt mir das Ganze? Was bringt mir das? Hat das einen Sinn, fromm zu werden? Es geht nicht um fromm sein. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Gott will dich ja nicht fromm machen, sondern er möchte dich retten. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ja? Was bringt es? Gott erneuert dich von innen her, macht dein Leben, das vielleicht verpfuscht ist, das am Ende ist, wo du nicht mehr weiter weißt, vollkommen neu. Er schenkt dir einen neuen Lebensinhalt. Er schenkt dir einen Lebenssinn. Er schenkt dir eine tiefe Freude in dein Herz. Und die hundertprozentige Gewissheit. Ich werde einmal bei ihm in der Herrlichkeit sein. Einmal werde ich Jesus sehen. Werde ich bei ihm sein. Das heißt, ich werde einmal im Himmel sein. Es ist nicht so, dass jeder, der gestorben ist, in den Himmel kommt. Ich las das jetzt in dem Spiegel beim Arzt, als ich mit dem Schwiegervater diese Woche beim Arzt war, ja, von Rudolf Augstein, der jetzt vom Himmel auf uns herunterschaut. Oh, da wäre ich sehr vorsichtig mit dieser Aussage. Ein Mann, der immer alles in Frage gestellt hat. Wenn er am Ende seines Lebens noch zu Jesus gefunden hat, dann ist er im Himmel. Aber sonst nicht. Aber du darfst es wissen, ich werde einmal bei Jesus sein. Ich werde in der Herrlichkeit sein, ewig bei Gott. Meine Sünde ist vergeben, meine Schuld ist weggetan. Ich habe Frieden mit Gott und ich darf auch hier schon Frieden haben, auch wenn es mal unten durchgeht, auch wenn es durch Not geht, auch wenn es durch Leid geht. Ich darf trotzdem wissen, mein Herr ist da und er trägt mich durch. Das darf ich sehen, das darf ich erleben, darf ich erfahren. Und du auch. Wenn du zu Jesus kommst. Wenn du Jesus kennst, dann wirst du merken, jetzt lebe ich erst. Und Leben ist tatsächlich mehr als nur Arbeit, mehr als Vergnügen, mehr als für die Familie zu sorgen, mehr als sonst irgendetwas. Leben bedeutet, Leben aus Gott zu haben, in Christus zu sein. Und diese Gewissheit zu haben, das ist das Wertvollste, was es in dieser Welt gibt. Und das wünsche ich dir, wenn du sagst, ich möchte gerne dieses Wissen, wie komme ich da dran? Darfst mich ja gerne fragen. Oder die so ein Schild noch irgendwo dran haben. Ich glaube, für mich gibt es auch nur irgendwo eins. Aber ich weiß ja, wie ich heiße. Nee, ist kein Problem. Aber ihr dürft gerne kommen. Ich würde mich sehr freuen darüber.